Okay. Der Abend heute geht um sozusagen den Linienhalter in unserer Kammakatschelinie. Und bevor wir da einsteigen, machen wir wie immer eine kurze Gewahrseinsübung. Wir setzen uns mit geradem Rücken hin. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit aufs Atmen. Der Buddha lehrte seine Schüler genau so. Beim Einatmen weiß der Übende, jetzt atmet er ein. Beim Ausatmen weiß der Übende, jetzt atmet er aus. Und dann versuchen wir noch subtiler gewahr zu sein, nämlich auf das Gewahrsein selbst. Wir sind dessen gewahr, was des Atmens gewahr ist. Und genau das nennen wir Geist. Alles, was geschieht, geschieht im Geist. Nichts von dem, was wir erleben, ist woanders. Und es ist beruhigend, weil das heißt, wenn wir lernen, den Geist zu meistern, dann sind wir die Meister dessen, was geschieht im Geist. Dann bestimmen wir selbst über Leid und über Glück. Es ist noch in einer Hinsicht beruhigend: Geist kann nicht kaputt gehen. Alles geschieht im Geist, aber nicht mit dem Geist. Der Raum der Erfahrung, der ist nicht zusammengesetzt, der ist nicht irgendwo hergekommen, sondern das ist einfach die Offenheit, dass es Erfahrung gibt. Und die geht nicht kaputt. Geist ist unzerstörbar. Wir haben im Laufe dieses Jahres über all die Dienstage gelernt, welche Methoden es gibt, den eigenen Geist kennenzulernen. Wir haben gelernt, wie wir den Irrtümern über den Geist entkommen, wie wir die aufklären. Wir haben gelernt, aufzupassen, uns nicht selbst zu verarschen. Jetzt müssen wir es nur noch anwenden. Und wir wünschen, dass uns dieser Abend die Brücke baut zum Anwenden. Und wünschen, dass der Nutzen, der heute entsteht, nicht nur für uns selber hilft, sondern allen Wesen helfen wird, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Letzten Abende verbracht mit der Geschichte der Kammakatschi-Linie Wir haben gehört von Tilopa, dem großen Mahasiddha in Indien, der aus verschiedensten Himmelsrichtungen von verschiedenen großen Lehrern das zusammengetragen hat, was wir Mahamudra nennen, die Einsicht in die Natur des Geistes, und auch Methoden zusammengetragen hat, diese Einsicht in die Natur des Geistes zu erlangen. Im Wesentlichen die tantrischen Methoden, Meditation auf die Dynamik im Geist, auf die Energie im Geist. Diese Einheit von Leerheit und Klarheit, also dass der Geist Raum ist und gleichzeitig im Geist die ganze Zeit, aber was geschieht? Dieser Raum ist nicht schwarzes Loch oder so, sondern da in diesem Raum geschieht immer irgendwas. Das wäre wahrscheinlich im Rauschen der Geschichte untergegangen, wenn Tilopa nicht einen sehr begabten Schüler gehabt hätte, Naropa, der in dieser schon besagten Nalanda-Universität ein großes Licht war. Er war ein sehr, sehr intelligenter, der dort sogar Abt geworden ist und sämtliche Debatten gewinnen konnte, aber keine Verwirklichung hatte. Also er wusste das alles, aber woran es ihm gemangelt hat, ist, dass er das auch wirklich leben konnte. Und dann ist er auf die Suche gegangen nach einem Lehrer, der ihm das beibringen kann, was man eben nicht aus Worten und aus Büchern lernt, nämlich den Geist selber zu erkennen. Das geht nicht über Worte, das geht nicht über Logik, sondern da muss man den Mut haben, den Geist anzugucken. Und er wurde dann Tilopas Schüler, und Tilopa hatte jede Menge Arbeit, an dem zu rütteln, um den sozusagen aus den Konzepten zu befreien. Das haben wir alles gehört. Also sozusagen die Lehrer-Schüler-Beziehung in der Katschi-Linie beginnt mit dem Satz: Wenn ich einen guten Schüler hätte. Und da stehen die beiden an der Kante eines Hochhauses, also mehrstöckigen Hauses, und dann gucken sie beide so runter, und Tilopa setzt den Satz fort: Wenn ich einen guten Schüler hätte, der würde jetzt hier runterspringen. Und Naropa macht es, und die Geschichte haben wir gehört, wie es dann ausgegangen ist. Am Ende waren alle Knochen wieder heil, und Naropa hat es darüber gelernt, dass er zu viel Anhaftung an sein Ich hat. Und 12 solche großen und 12 kleinere Dramen sind dann noch passiert, und am Ende hat es Naropa geschafft und die Natur des Geistes erkannt. Und der wurde dann wiederum zum Lehrer. Und auch das wäre vielleicht im Rauschen der Geschichte untergegangen, wenn nicht zu der Zeit in Tibet ein Quadratschädel sich auf den Weg gemacht hätte nach Indien, um etwas Gescheites zu lernen. Der war wirklich ein Quadratschädel, ein Bauernjunge, aber reiche Bauern, also so Landadel. Und der Junge war fürchterlich, man hätte ihn nicht... man hätte ihn den Hof nicht überlassen wollen, weil er so ein unbeherrschter Kerle war. Die Leute sagten, wenn er mal erwachsen ist, ziehen wir ein anderes Tal. Und dann hat er halt Dharma gelernt, um sich zu zügeln. Und damals gab es nicht mehr so viel in Tibet, die Nyingma-Linie. Die alte Übertragung war so ein bisschen zerfasert und esoterisch verfälscht. Und dann hat er sich auf nach Indien gemacht, um das Dharma da zu lernen, wo man es noch im Original vorfindet. Und er ist dann Naropas Schüler geworden und war insgesamt 18 Jahre bei ihm in 3 Phasen und hat diese ganze Übertragung nach Tibet geholt und dabei so was Ähnliches geleistet, das, was hier unser Zentrum versucht, nämlich das Dharma aus einer völlig anderen Kultur in die eigene Kultur zu übersetzen. Indien war damals von Tibet so verschieden, wie Tibet heute von Europa verschieden ist. Ja, also das war eine riesige Leistung, und das konnte er, weil er das nicht mit dem Kopf verstanden hat, sondern weil er das verwirklicht hat. Naropa hat Verwirklichung erlangt, also das war ein Erwachter. Und er hat es geschafft, die Methoden zu übertragen, die Texte zu übertragen. Und der wiederum hatte einen weltberühmten Schüler, Milarepa. Der ist deswegen weltberühmt, weil er einen sehr modernen Lebenslauf hatte. Der hat angefangen als jugendlicher Intensivstraftäter mit schwieriger Kindheit, hat 35 Morde auf dem Gewissen gehabt, und das ist dann nicht so modern. Er ging nicht zum Sozialarbeiter, sondern er ging zum Lama, um noch irgendwie was Gescheites aus seinem Leben zu machen. Und beim ersten Lama hat er nicht so viel Fleiß gezeigt, und beim zweiten Lama, der war dann Marpa, der hat ihn dann rangenommen, und erstmal musste er dieses Karma von 35 Morden abbauen, indem er lauter Häuser baute und Marpa die hinterher beauftragte, wieder abzureißen. Und das zieht sich bis heute als roter Faden durch unsere Linie, dass Katschis immer am Bauen sind. Also auch an diesem Haus Es ist nicht Marpa, der uns befiehlt, es wieder abzureißen. Das geschieht hier von selber. Durch das Haus ist 1880 oder so gebaut worden. Also da nagt genug an diesem Haus und wir sind so richtig in Milarepa-Tradition ständig hier am Schwitzen. Das Haus hat sogar den Namen Haus der freudigen Ausdauer. Das ist der spezielle Katschü-Segen. Und egal, wo man hinkommt, Katschüs sind immer irgendwo am Baum. Und tatsächlich hat es Milarepa dann geschafft, alle Übertragungen von Marpa zu bekommen und hat in einem Leben volle Buddhaschaft erlangt. Hat als Yogi in den Höhlen gesessen von Tibet und nichts anderes getan als praktiziert, selbst ins Dorf zu laufen, um Essen zu betteln, war ihm Zeitverschwendung. Er hat dann die Brennnesseln abgerissen vor seiner Höhle und hat die dann zur Suppe gekocht. Und deswegen ist er ganz grün geworden und man stellt ihn so mit grüner Hautfarbe dar. Daran kann man ihn erkennen. Und der ist sehr alt geworden, hatte viele, viele Schüler, unter anderem einen Arzt, der, nachdem Frau und Kinder verstorben waren, selber zum Mönch geworden ist, und zwar in der Kadampa-Tradition. Das ist so eine Sutra-Tradition, die über Atisha nach Tibet gekommen war. Und dem das aber nicht genug war. Und der hat dann Milarepa als Schüler, als Lehrer genommen und hat die tantrischen Übertragungen bekommen und hat dann Verwirklichung erlangt. Das war Gampopa. Und mit Marpa, Milarepa, Gampopa haben wir so die drei Archetypen von Praktizierenden. Den Laien, der halt seinen Beruf hat und Familie. Den Yogi, der halt in der Höhle sitzt. Und den Mönch, der Klöster gründet. Ja, und Gampopa war sozusagen der erste, wie soll man sagen, so konstruktive in der Linie, der eben nicht nur die Übertragung gehalten hat, sondern der tatsächlich Klöster gebaut hat ohne Ende und sehr viele Mönche ausgebildet hat. Und seitdem ist die Katschü-Linie komplett. Außerdem hat er diese Sutra-Tradition reingebracht. Seitdem haben wir sozusagen zwei Übertragungsströme, das Sutra-Mahamudra und das Tantra-Mahamudra. Und Gampopa wiederum hatte auch also sehr, sehr viele, sehr gute Schüler, aber unter diesen eben einen jungen Mann, der wahrscheinlich deswegen Mönch geworden war, weil er so ein bisschen komischen Körperbau hatte, so ein Unterbiss und nicht besonders groß gewachsen und so. Und der hätte bei den Frauen eh keine Chance gehabt. Der hieß Düsum Djenpa. Düsum Djenpa. Und an dem ist bemerkenswert, dass er tatsächlich die kompletten Übertragungen von Gampopa genommen hat und verwirklicht hat. Ich hatte eigentlich ein Bild von ihm eingesteckt, jetzt finde ich es gerade nicht. Doch, hier ist es. Hier unten rechts sieht man ihn so ein bisschen dargestellt. Da hat er auch eine schwarze Krone auf dem Kopf, aber dieses Zeichen haben die Karmapas erst später bekommen. Und der hieß auch noch gar nicht Karmapa, der hieß einfach Düsen Chenpa, unten rechts. Und interessant ist es, die Dialoge, die er mit Gampopa, mit seinem Lehrer geführt hat, dass er die protokolliert hat. Und wir haben tatsächlich ein Buch, wo sozusagen diese Lehrer-Schüler-Dialoge zwischen Gampopa und Düsen Djenpa, also wirklich High-Quality-Praktizierenden, dokumentiert sind. Wenn man das dann mal anguckt, sieht man, das sind eigentlich ganz ähnliche Fragen, die unser Eins heute auch hat. Ja, die haben über die gleichen Themen diskutiert. Da geht es um philosophische Fragen, da geht es um ganz praktische Fragen. Ich gebe das einfach mal rum. Wir haben das auch in der Bibliothek, das kann man ausleihen. Also wenn man da mal belauschen will, wie um das Jahr 1200, 1220 da zwei High-Class-Praktizierende miteinander kommuniziert haben. Hier sieht man sie beisammen. Ein anderer Schüler von Gampopa und Düsen Djenpa. Lama Shang war ein anderer Mitschüler von Düsen Djenpa und die zwei haben auch spannende Dialoge geführt. Die waren dann enge Freunde von Lama Shang. Gibt es tolle Mahamudra-Texte, die so auf den Punkt zusammenbringen. Was ist die Natur des Geistes? Ich habe aber nachher einen Text vom dritten Karmapa, deswegen will ich nicht so viele Texte vorher bringen, sonst schwirrt uns nachher der Kopf. Das Besondere an diesem Djenpa, als er starb, hat er einen Brief und eine Anweisung hinterlassen, wo man seine Wiedergeburt wiederfindet. Das hat bis dahin kein Lama gemacht und es ist auch nur im tibetischen Buddhismus überhaupt üblich. Das machen andere, also Zen-Lehrer oder so machen das nicht. Und Düsen Chenpa war der Erste, der das gemacht hat. Er war nämlich inzwischen Abt eines Klosters geworden. Und um sicherzustellen, dass dieses Kloster auch weiter ordentlich geführt wird, hat er das an einen seiner Hauptschüler übergeben und dann war abgemacht, wenn ich wiederkomme, dann übernehme ich das wieder. Und dann hat er hinterlassen, also geht in dem und dem Jahr in das und das Tal, da werdet ihr eine Familie finden, der Mann heißt so und so, die Frau heißt so und so und da wird ein Sohn geboren sein, der wird so und so heißen. Und so kam es. Der Sohn hieß Karma Pakshi. Und der Schüler vom Düsen Chenpa ging hin und in das Tal und fand Karma Pakshi bei der Familie, wie angekündigt. Und Karma Pakshi wurde dann ausgebildet, wieder eingesetzt als Abt dieses Klosters. Und seitdem sprechen wir von den Karmapas. Karma Pakshi ist berühmt geworden, weil er an den mongolischen Hof eingeladen wurde. Die Mongolen suchten nach einer Religion, der Kublai Khan. Und hat dann Vertreter verschiedenster Religionen eingeladen, um die Beste dann auszuwählen. Und da waren Christen, da waren chinesische Buddhisten, da waren eben Karma Pakshi als tibetischer Buddhist, da waren, ich glaube, Zarathustra, wie heißen die? Diese Vertreter von Zarathustra, die gab es damals noch.
Zoroastrischen.
Ja, irgendwie. Ja, genau. Wen gab es noch? Ich glaube, Muslime waren da, ja. Und ein Europäer war dort am Hofe, der das aufgeschrieben hat, was da passiert ist: Marco Polo. Der hat den Karma Pakshi erlebt und hat es auch beschrieben. Weil Marco Polo hat sich gewundert. Am Anfang ging die Debatte natürlich philosophisch und irgendwann ist dieser Kublai Khan aber philosophisch ausgestiegen, weil die Mongolen hatten zu der Zeit gerade mal Schrift entwickelt und das war ein anderer buddhistischer Lehrer, das war Sakya Pandita, der ihnen eine Schrift entwickelt hatte. Also so große philosophische Debatten und Könige sind generell meistens nicht so die großen Philosophen. Und dann hat der Kublai Khan gesagt, das ist mir alles zu kompliziert. Also zeigt, was ihr könnt und dann entscheide ich. Und dann hat der Karmapa da die Verwirklichung spielen lassen, indem er ein paar materielle Dinge gemacht hat, also Dinge im materiellen Bereich passiert sind, da konnten die anderen nicht mit. Und der Marco Polo beschreibt dann, dass plötzlich die ganzen an der Tafel da, die Becher sich von selber in die Luft hoben und den Leuten da an den Mund gingen und sich das Trinken da in die Leute reingeschüttet hat. Und dann standen die Becher wieder auf dem Tisch und dann sagte der Kublai Khan, das überzeugt ihn. Und dann sind die Mongolen Buddhisten geworden. Ne? Und dann hat Karmapa angefangen zu lehren und seitdem haben die Mongolen dann bei ihren Kriegszügen wenigstens Frauen und Kinder und alte Leute verschont. Und ein, zwei Generationen später dann auch aufgehört mit den Kriegen. Das Karma Pakshi. Und der dritte Karmapa, also der zweite hat dann auch wieder hinterlassen, wo er stirbt und wo er wiedergeboren wird. Der dritte Karmapa, Rangchung Dorje, der ist für uns in der Katsche-Linie wichtiger als der erste oder der zweite, weil er sozusagen alles das, was uns wichtig ist als Einsicht in die Natur des Geistes, in einem ganz, ganz verdichteten Text zusammengefasst hat. Es gibt viele, viele Mahamudra-Texte, aber der Text ist einfach sozusagen der, wo in Abkürzung von Abkürzung von Abkürzung, aber immer genau auf die Mitte zielt, genau das ausgedrückt ist, worum es geht. Und das wollte ich zitieren. Hier ist übrigens sind noch ein paar Gedichte, die der erste Karmapa geschrieben hat über die Natur des Geistes, das gebe ich auch mal rum, kann man auch ausleihen. Aber wo habe ich jetzt meine Brille? Vorhin hatte ich sie noch.
Im weißen Gang.
Danke schön, ja, genau. Der dritte Karmapa, der hat einen ganz, ganz kurzen, aber konzentrierten Text geschrieben. Der heißt heute Mahamudra-Gebet oder Mahamudra-Wünsche heißt er eigentlich, weil Gebet wäre falsch, weil da wird niemand angebetet. Und aus diesem Mahamudra wünschen, zitiere ich sozusagen die zentralen Sätze. Wir machen im nächsten Halbjahr mal einen extra Nachmittag nur mit diesem Text, um da mal in die Tiefe zu gehen, weil der ist wirklich ein Schatz. Fangen wir hier an. Alle Dinge sind Projektionen des Geistes. Der Geist ist nicht als ein Geist vorhanden, er ist seinem Wesen nach offen. Er ist offen und gleichzeitig erscheint alles ungehindert. Mögen wir durch genaues Untersuchen sein eigentliches Wesen erkennen. Der Eigenausdruck des Geistes, der als solches selbst nicht existiert, wird als Objekt verkannt. Die Eigenbewusstheit wird aufgrund von Unwissenheit als Ich verkannt. Das Festhalten an dieser Dualität bewirkt das Umherirren in der Weite der bedingten Welt. Mögen wir Unwissenheit die Wurzel der Illusion ausreißen. Da steckt so viel drin, da muss man nochmal eben durchgehen. Wir hörten vorhin, alles, was wir erleben, sind Projektionen des Geistes. Also da ist was, wir erleben was. Das nennt man die Klarheitsnatur des Geistes oder das Licht des Geistes. Der Geist aber ist nicht irgendwie hernehmbar, so hier ist der Geist, er wiegt 50 Gramm und ist quadratisch oder so, sondern Geist ist nicht ein Ding, nicht ein Phänomen, sondern die Offenheit, dass etwas erlebt wird. Das nennen wir den Raum des Geistes oder die Leerheitsnatur. Beides gleichzeitig bringt jetzt mit sich, dass wir auf der einen Seite erleben, dass Geist durch die Klarheitsnatur immer irgendwas macht. Da erscheinen Phänomene, Objekte. Das nennt Karmapa hier den Eigenausdruck des Geistes. Die Natur des Geistes in dem Sinne, dass Geist eben daraus besteht, dass es Gewahrsein ist, bringt mit sich, dass sich das Gewahrsein beim Gewahrsein gewahr ist. Wir nennen das Eigenbewusstheit. Ja, es ist immer sozusagen die Illusion da eines Ich. Das liegt aber nicht daran, dass es das Ich wirklich gäbe, sondern es liegt daran, dass Gewahrsein beim Gewahrsein sich des Gewahrseins bewusst ist, Eigenbewusstheit. Das ist so wie Licht, das eben hell ist und nicht noch ein anderes Licht braucht, um beleuchtet zu werden. Also die Birne da beleuchtet jetzt nicht die Birne da, sondern Licht hat die Natur, hell zu sein. Nur wenn da jetzt ausgeschaltet wird, dann wird die von da beleuchtet. Aber die braucht, wenn sie selber leuchtet, nicht noch ein Licht von woanders her. Also Geist ist eigenbewusst. Bewusstsein ist eigenbewusst. Ich wiederhole nochmal den Satz, den er da geschrieben hat. Und wir sprechen hier vom Jahr Ende 1380, 1390 oder so. Obwohl das alles sehr modern klingt. Der Eigenausdruck, der als solches nicht existiert, wird als Objekt verkannt. Die Eigenbewusstheit wird aufgrund von Unwissenheit als Ich verkannt. Das Festhalten an dieser Dualität bewirkt das Umherirren in der Weite der bedingten Welt. Mögen wir die Unwissenheit die Wurzel der Illusion ausreißen. Geist ist nicht existent, denn selbst die Buddhas sehen ihn nicht. Er ist nicht nicht existent, denn er ist die Grundlage von allem, von Samsara und Nirvana. Dies ist kein Widerspruch, es ist der mittlere Weg der Einheit. Mögen wir die Natur der Wirklichkeit des Geistes, die frei von Begrenzung ist, erkennen. Ja, das ist, was ich vorhin meinte, Geist ist nicht existent im Sinne von, man kann ihn nicht hernehmen und definieren, aber man kann auch sagen, Geist gibt es nicht, weil alles, was wir erleben, ist ja Geist, ist ja Gewahrsein. Und das klingt wie ein Widerspruch, aber tatsächlich ist es diese Einheit von beidem, die es zu verstehen gilt. Ja? Leerheit und Klarheit untrennbar. Man kann den Geist nicht aufzeigen, indem man sagt, das ist er. Man kann ihn nicht verneinen, indem man sagt, das ist er nicht. Die nicht zusammengesetzte Natur der Wirklichkeit liegt jenseits des Verstands. Mögen wir Gewissheit in der letztendlichen Bedeutung erlangen. Erkennt man die Natur des Geistes nicht, treibt man im Meer von Samsara umher. Erkennt man seine Natur, ist Buddhaschaft nichts anderes. Dann gibt es kein Er ist dies, er ist nicht das mehr. Mögen wir die Natur der Wirklichkeit, die Grundlage von allem erkennen. Erscheinung ist der Geist und Leerheit ist ebenfalls der Geist. Erkenntnis ist der Geist und Illusion ist ebenfalls der Geist. Entstehen ist der Geist und Aufhören ist ebenfalls der Geist. Mögen wir alles zuschreiben und verneinen in Bezug auf den Geist durchschneiden. Ein paar Zeilen weiter heißt es dann, blicken wir immer wieder auf den nicht sichtbaren Geist, sehen wir seine nicht sichtbare Natur, vollkommen und genau so, wie sie ist. Dies durchschneidet die Zweifel über die Bedeutung von Sein oder Nichtsein des Geistes. Möge sich frei von aller Illusion unsere eigene Natur selbst erkennen. Blickt man auf Dinge, sind keine Dinge da. Man sieht auf den Geist. Blickt man auf den Geist, ist kein Geist da. Er ist seinem Wesen nach leer. Blickt man auf beides, löst sich das Festhalten an Dualität in sich selbst auf. Mögen wir die Natur des Geistes, das klare Licht erkennen. Und so weiter und so weiter. Da geht es dann um die Methoden, wie man da hinkommt und so. Das ist sozusagen jetzt, waren die Kernpunkte von diesem Mahamudra-Text. Und das zeichnet den dritten Karmapa aus, dass er sozusagen es so auf den Punkt gebracht hat. Es gibt keinen Text, der das so konzentriert auf den Punkt bringen würde. Es gibt dann ausführliche Texte, auch vom dritten Karmapa. Also der dritte Karmapa hat sozusagen das, was jetzt dazu noch zu sagen wäre, selbst dann auch in etwas dickere Bücher gepackt. Ich gebe das mal rum. Da sind noch ein paar andere knappe Texte von ihm drin. Alles dicker auch. Rangjung Dorchen, der dritte Karmapa. Guck mal gerade auf die Jahreszahl, habe ich die Brille mitgegeben, die ist hier. Gerade auf die Jahreszahl, habe ich das richtig gesagt? Ja, 1284 bis 1339. Der vierte Karmapa, 1340 bis 1383, hat Spuren vor allem dadurch hinterlassen, dass er Tsongkhapa ausgebildet hat. Und Tsongkhapa war wiederum der Lehrer vom ersten Dalai Lama. Tsongkhapa war auch ein großer in der tibetischen buddhistischen Geschichte. Er hat so eine ganz neue buddhistische Tradition in Tibet gegründet, die ganz stark auf verifizierte buddhistische Texte zurückgriff. Also die hat gesagt, nur das, wo wir noch Sanskrit-Originale von haben, das verwenden wir. Und hat alles das, wo es keine Sanskrit-Originale mehr gab, hat er dann verworfen und ganz stark auf Klöster, auf die Mönche gesetzt. Und daraus ist später die Gelug-Linie entstanden. Und das, ja.
Kannst du nochmal einen Namen sagen?
Den vierte Karmapa, Rölpi Dorje.
Nicht von Karmapa, sondern vom...
Tsongkhapa.
Tsongkhapa.
Tsongkhapa. Ja, der war ein großer. Und dessen Hauptschüler wurde dann der erste Dalai Lama. Und der wurde nicht König von Tibet, weil die Tibeter das wollten, sondern weil die Mongolen dann diese junge, aufstrebende Schule benutzt haben, Tibet unter ihre Kontrolle zu bringen. Die haben die Gelug sozusagen zur Staatskirche gemacht und haben die Gelug-Klöster zu den Verwaltungszentralen gemacht. Das war praktisch, weil in den Klöstern saßen die einzigen Leute, die lesen und schreiben konnten. Ja, und diese junge Schule haben sie sozusagen dann unterstützt und damit haben sie groß gemacht und hatten sie dann auch auf ihrer Seite. Und so kam der Dalai Lama zu diesem Amt, eben nicht nur ein spiritueller Cheflehrer, sondern zudem noch der weltliche König über Tibet zu sein. Das war nicht immer leicht, da kommen wir später noch zu. Der fünfte Karmapa, Deshin Shekpa, war eben ein Zeitgenosse des ersten Dalai Lama. Und da ging es dann los, dass die Chinesen versucht haben, in Tibet ein Gegengewicht gegen die Mongolen zu entwickeln. Und die wollten dann den Karmapa unter Kontrolle bringen und haben dem Karmapa angeboten, Gegenkönig gegen den Dalai Lama zu sein. Und Deshin Shekpa ist zwar nach Peking gefahren und war ein spiritueller Lehrer für den Kaiser von China, aber er hat sich nicht politisch instrumentalisieren lassen. Er hat gesagt, das macht er nicht. Und aus der Zeit stammt der Satz, keine Politik in meinen Klöstern, keine Politik in meinen Zentren. Das gilt bis heute. Er hat gesagt, er ist ein geistiger Lehrer und dafür ist er zuständig und für alles andere ist er nicht zuständig. Und er war strikt dagegen, dass Religion und Politik gemischt werden. Vom fünften Karmapa gibt es diese berühmte schwarze Krone, die wir auf allen Bildern von Karmapa sehen. Also da geht ja schon bis rum. Hier sieht man es auch da. Der fünfte Karmapa hat ihn nämlich als Geschenk vom chinesischen Kaiser bekommen. Hier ist so ein Bild, da ist der 16. Karmapa mit dieser Krone, da ist das Original. Ich gucke mal, ob da ein buntes Bild ist. Ups.
Gibt es die denn jetzt heute noch oder ist die mit dem 16. Karmapa
verschwunden? Also es gibt einen Ort, wo sie sein sollen. Aber ob sie tatsächlich da ist, weiß man nicht genau, weil das unter Kontrolle chinesischer Kollaborateure ist. Und das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja. Das gucke ich gerade. Hier müsste da irgendwo ein Foto vom 16. Karmapa sein, wo diese schwarze Krone drauf ist. Nee. Also hier ist ein Schwarz-Weiß-Foto mit dieser Krone. Ne? Die hat tatsächlich der fünfte Karmapa geschenkt bekommen und die ist ein Sinnbild für ein Kraftfeld oder Energiefeld, was Leute mit einer Sensibilität oberhalb von Karmapa wahrnehmen. Also, und der Kaiser hat es wohl gesehen und wollte, dass alle das sehen können und hat deswegen diese Krone anfertigen lassen. Und wir haben noch was vom fünften Karmapa. Wenn wir das Om Mani Padme Hum singen, so bei der Chenrezig-Meditation machen wir das. Die Melodie, die ist tatsächlich vom fünften Karmapa. Das, 500 Jahre alt oder noch älter. 600 Jahre alt. Dann der sechste Karmapa, da fällt mir gerade nicht viel zu ein, was war da, ob da irgendwas von übrig geblieben ist, außer dass er die Linie gehalten hat. Nee. Der siebte Karmapa, Chödrak Gyamtso, der war dann ein berühmter Logiklehrer. Der hat einen Haufen Texte geschrieben, um die Debatten unter tibetischen Gelehrten zu ordnen bezüglich der buddhistischen Logik und Erkenntnistheorie. Und Chödrak Gyamtso, da haben wir eine Statue von ihm stehen. Das ist der siebte Karmapa. Der sitzt da mit so einem Text und in dieser lehrenden Haltung. Ne? Das ist er. Genau, da mit der schwarzen Krone. Ne? Ich gebe mal. Dann kann man ihn
persönlich. Sagst du den Namen nochmal? Das
ist der siebte. Ja, ich muss mal selber gucken, weil ich die auch nicht alle auswendig weiß. Chödrak Gyamtso, glaube ich. Aber ich gucke. Ja, Chödrak Gyamtso. Ne? So diese lehrende Haltung und ein Buch dazu, der siebte. Das war ein großer Logiklehrer. Und da sieht man die schwarze Krone dann auch im 3D-Modell. Der achte Karmapa ist noch berühmter als der siebte, weil der hat einen Haufen Bücher geschrieben. Das hier ist, glaube ich, Moment, das ist, glaube ich, achter hier. Ja. Das hier ist auf jeden Fall der achte. Das hier ist auch der achte. Das ist der neunte. Wangchuk Dorje. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander komme. Das ist der neunte. Das ist der achte hier. Das eine ist, dass er Prajnaparamita und Nagarjunas Lehren aufgearbeitet hat. Und das andere, dass er ein berühmtes Guru-Yoga erfunden hat, diese achte Karmapa-Meditation. wo man ihn erlebt, umringt von lauter Dakinis, wo man selber in der Form von einer roten Dakini meditiert und dann in Vereinigung mit Kolo Demchok und auf den achten Karmapa als Lehrer meditiert. Ja. Eine Dakini ist, soll man sagen, das Prinzip der Inspiration als Lichtenergieform. Und die sind immer weiblich. Ne? Und es sind dann so sehr sportlich aussehende weibliche Formen in verschiedenen Farben, so in durchsichtigem Licht. Ne? Und da habe ich, glaube ich, ein Bild dabei. Und das Mantra Karmapa Chenno, das haben wir vom 8. Karmapa, das hat der eingeführt. Wo habe ich denn die? Das ging schon rum.
Die Idee ist ja, dass
hier ist es.
Die Inkarnation, das ist ein und dasselbe.
Es ist immer der gleiche Geiststrom, der sozusagen Leben für Leben die Linie hält.
Ist eigentlich wurscht, ob es der 6. oder der
9. Also hier ist sozusagen der Aufbau der 8. Karmapa-Meditation. Man sieht den Karmapa, man sieht diese Dakinis drumherum, man sieht hier rote Weisheit, in der man sich selber vorstellt. Man sieht hier Kolo Demchok. Und da oben die vorangegangenen Karmapas. Also wer das mal mitmachen durfte, die 8. Karmapa-Meditation, die ist sehr kraftvoll. Die gehört tatsächlich zum Kernbestand der Praktiken in der Karmakachi-Linie. Was wir alle praktizieren, wenn wir das ernst nehmen mit dem Erwachen, das ist das Ngendro, das sind die vier sogenannten grundlegenden Übungen. Also die Verbeugung, die Praxis auf Buddha-Diamantgeist, um so das Karma zu reinigen, das Verschenken von 100.000 Mandalas, um Weite im Geist zu entwickeln, mach nichts kaputt, und das Guru-Yoga, und da allerdings eine andere Form, als von der ich jetzt spreche. Und nach dem Ngendro gibt es drei Wege, wie wir in der Kachi-Linie weiter praktizieren. Entweder Guru-Yoga, und da wäre eben die Meditation auf den 8. Karmapa eine Hauptpraxis. Und das machen fast alle Schüler von Lama Ole als Praxis, weil er das selber so bekommen hat vom 16. Karmapa. Es gibt auch noch andere Guru-Yogas. Es gibt eine Meditation auf den 2. Karmapa, es gibt eine auf den 15., eine auf den 16., die werden wir nachher auch machen, die auf den 16. Und es gibt dann noch ein Milarepa-Guru-Yoga und. Es gibt noch verschiedene andere. Aber tatsächlich ist die vom 8. Karmapa eine sehr, sehr verbreitete. Und vom 8. Karmapa haben wir noch was. So bei den einführenden Abenden wird ja immer dargestellt, Buddhas Lehre in drei Säulen und in drei Ebenen. Die drei Säulen, Wissen, Meditation, Verhalten. Das ist tatsächlich in allen buddhistischen Traditionen bekannte Einteilung, so das Abhidharma, Sutra und Vinaya. Und dann eben noch so drei Ebenen, nämlich ersten, zweiten, dritten Lehrzyklus. Und das so in so ein neuner System darzustellen, das hat tatsächlich der 8. Karmapa in einem Text mal sehr klar so grundgelegt. Und es gilt seitdem in der Kachi-Linie als die Standarddarlegung der Breite des buddhistischen Wissens und der buddhistischen Tradition. Dann kam der 9. Karmapa, Wangchuk Dorje. Und von dem haben wir das, was hier im Zentrum die Blaue Bibel genannt wird, Mahamudra, Ozean des wahren Sinns. Das ist ein Handbuch zu dem, was ich vorhin gerade beschrieben habe, das Ngendro. Und dann entweder Guru-Yoga oder tantrische Praxis, da haben wir die sechs Yogas des Naropa zum Beispiel, oder aber Mahamudra-Praxis. Hier ist einmal das Ngendro drin. Und zwar als Handbuch für Lehrende. Also, und wir Schüler sind natürlich neugierig, was unsere Lehrende für Handbücher benutzen. Deswegen ist es auf Deutsch übersetzt. Das Ngendro ist drin. Und was drin ist, nicht das Guru-Yoga und nicht die tantrischen Übungen, die sechs Yogas oder sowas, sondern der Mahamudra-Weg. Also wo man sagt, man meditiert ohne Form auf die Natur des Geistes direkt. Tibetisches Zen nennt man das auch, weil man da direkt auf die Natur des Geistes guckt, ohne irgendwie durch Mantras oder durch Lichtenergieformen zu gehen, sondern direkt auf die Natur des Geistes zu gucken.
Und das Mahamudra macht man eigentlich nach dem Nandro?
Nach dem Nandro.
Aber wenn Lama Zimmer die Wochenenden macht, sagt er ja, irgendwie kann er wieder kommen.
Ja.
Mit welchen, einfach ja, damit man schon mal so ein Wissen kriegt? Oder?
Also er geht, wenn er die Kurse macht, immer ein paar Teile von vorne vom Nandro-Teil und ein paar Teile von hinten. Und es macht nichts, wenn man sich da schon mal mit beschäftigt.
Ne?
Also, die grundlegenden Übungen schaffen eine Grundlage, auf der man dann viel tiefer versteht. Ne? Aber es macht nichts, wenn man da schon mal sozusagen Inspiration bekommt. Wenn es da schon mal ein bisschen leuchtet im Geist, ist das nicht schlimm. Also was ich gerade vorgelesen habe, ist sozusagen das, worum es geht, ganz, ganz knapp zusammengefasst. Und nicht alle hier im Raum haben Nandro fertig. Also wenn man das nicht hören dürfte vorher, hätte ich das gar nicht vorlesen dürfen. Und die Mahamudra-Texte werden gelehrt zu denen, die kommen. Also wir haben Übertragungen bekommen von Mahamudra und da hat keiner gefragt, ob wir es irgendwo fertig haben. Ja.
Also so einige Lehrer von uns, also Schüler von Gendel Rinpoche, die sagen, dass Gendel Rinpoche gesagt hat, also wir Westler, wir sollten ruhig mit Schiene-Meditation, mit stiller Meditation anfangen.
Mhm.
Wir bräuchten nicht alle das Nandro machen. Und wenn wir dann merken, aber in der Praxis, dass uns das fehlt, dann sollen wir das nachholen.
Mhm.
Aber wir müssen nicht als Voraussetzung, also wir im Westen hier, wir müssten nicht als Voraussetzung alle das Nandro machen, sondern wir könnten mit der Meditation anfangen auch machen. Ja. Und dann bei Bedarf eben, wenn sich das zeigt,
ja, also müssen muss man eh nichts, es ist eh alles freiwillig und ob man das Nandro startet oder nicht, ist eine freie Entscheidung. Es ist enorm nützlich. Also die damit anfangen, erleben dann recht bald, dass es was bringt. Und das motiviert dann auch. Das ist dann sozusagen, es ist ein enormer Entwicklungsbeschleuniger. Das kann man echt sagen.
Gibt es einen Unterschied, so wie die Ole-Schüler das Nandro machen und man es hier machen?
Nein, nicht wirklich. Also
die Texte,
also die Ole-Zentren gehen ein bisschen schneller auf dem Weg, ich sag mal, die tibetische Folklore rauszufiltern und wirklich auf die Essenz zu gehen. Und manchmal für mein Empfinden ein bisschen zu schnell und hier im Dagpo-Mandala sind wir da ein bisschen langsamer, für mein Empfinden manchmal ein bisschen zu langsam. Ne? Weil hier im Zentrum geht es jetzt, da sind wir haben wir ein ganzes Spektrum von Formen, wir haben Formen, die ganz nur auf Deutsch sind und wir haben andere Formen noch, die eben die Leute praktizieren, die schon länger dabei sind, wo viel Tibetisches dabei ist und es geht hier beides, ne? Und in den Lama-Ole-Zentren haben sie nur noch deutsche Formen. Bis auf die Schützerpraxis, die machen sie noch auf tibetisch. Und und hier versuchen wir sozusagen beides. Ne? Also die Leute, die tiefer einsteigen, schätzen dann auch wert, dass es die tibetischen Formen noch gibt.
Mhm.
Ne? Dann hat er noch ein paar andere Bücher geschrieben, hier das Diamantlicht des gewöhnlichen Geistes. Da geht er so drauf ein, dass in jedem Augenblick von Erfahrung die volle Strahlkraft des Geistes, die volle Natur des Geistes, die erwachte Qualität des Geistes in jedem Augenblick präsent ist. Und das ist dann eher so aus dieser erleuchteten Perspektive heraus beschrieben. Und dann noch ein anderes, nochmal ein Mahamudra, wie man die Dunkelheit der Unwissenheit überwindet. Also der Mahamudra-Experte nach dem dritten Karmapa ist der neunte Karmapa. Und er hat sozusagen das Praxissystem, wie wir es in der Katschi-Linie heute haben, grundgelegt. Ne? So das Nandro und dann diese drei möglichen Wege, tantrischer Weg, Guru-Yoga oder eben diese, ich sag mal, nackte Mahamudra-Praxis. Und die hat er da vor allem geschrieben. Der neunte Karmapa konnte richtig leuchten. Der zehnte hatte vor allem damit zu tun, die Katschi-Linie zu retten. Weil zur Zeit des 10. Karmapa war der sogenannte 5. Dalai Lama aktiv. Und der fünfte Dalai Lama war schwierig, weil die Mongolen ärgerten sich, dass es in Tibet sozusagen nicht ein zentralistisches System gab, das alles unter Kontrolle hatte, sondern Tibet war riesig, ist heute auch noch riesig, die Fläche von ganz Westeuropa und gerade mal 6 Millionen Einwohner. Und da ist es schlecht möglich, eine Zentralmacht mit den Mitteln im Jahre, wann war das hier, 10. Karmapa, Chöjing Dorje, 1604 bis 1674, einfach schwierig, da eine Zentralmacht zu etablieren, auf einem Hochplateau von 5000 Metern, so Gebirge bis 8000 Meter. Und die Mongolen haben dann mit dem 5. Dalai Lama als tibetischem Führer einen Feldzug versucht, alles, was sich nicht unter Kontrolle der Gelugs befand, unter Kontrolle zu bringen. Und damals wurde eine Traditionslinie ausgelöscht, die Jönang Pass, die gab es noch. Und entweder sind die Klöster dann von den Gelugs zwangseinverleibt worden. Die Bücher haben die Katschis dann unter Asyl genommen und die Lehrer auch, die fliehen konnten. Die Jönangs wurden also zerrieben. Die wurden entweder zwangsvergelogisiert oder sie wurden zu den Katschis unter die Fittiche genommen. Und die hatten große Leute. Taranatha, der große tibetische Geschichtsschreiber, war ein Jönang. Oder Dölpopa, wer dabei war, weiß, was gemeint ist, die Madhyamika Shentong-Lehre groß gemacht hat. Ne? Also wirklich, wirklich wichtige Leute. Und angeblich haben doch irgendwie in irgendeinem versprengten Tal Reste der Jönangpa-Linie überlebt. Und jetzt gibt es in Australien einen Tibeter, der sagt, er wäre ein Jönangpa. Und gibt überall Kalachakra-Einweihungen. Kann ich nicht beurteilen, ob es stimmt. Wir haben am Kibi gelernt, die wären damals aufgerieben worden. Und dieser 10. Karmapa war damit beschäftigt, die Katschis vor diesen Übergriffen der Gelugs zu retten. Also er musste selber fliehen, ist dann nach Bhutan und nach Nepal und hat so geschickt versucht, dass die Leute immer den Angriffen ausgewichen sind. Der 5. Dalai Lama starb dann. Das hat man dann der Bevölkerung verheimlicht, weil man hatte gerade angefangen, in Lhasa, in der Hauptstadt, diesen riesen Palast zu bauen, den Potala. Den kennen alle, wenn man an Lhasa denkt, so auf dem Berg, dieser Palast, der so weiß da über der Stadt thront mit den vielen Stufen da hoch. Der wurde fertig gebaut, 20 Jahre lang. Und so lange hat man nicht gesagt, dass der 5. Dalai Lama tot ist, sondern man hat gesagt, der ist im Retreat. Den sieht keiner, der ist im Retreat. Und dann war der Palast fertig, jetzt brauchte man einen Dalai Lama. Dann haben sie nach der Wiedergeburt gesucht, der war jetzt inzwischen 20 Jahre alt. Dalai Lama, Entschuldigung, Dalai Lama. Ne? Also der 5. Dalai Lama war gestorben und dann hat man das 20 Jahre lang verheimlicht. Der 5. war wirklich eben, hat sich wie ein Heerführer benommen, hat da den Mongolen sozusagen Anleitung gegeben, wie sie wo in Tibet da Eroberung machen können. Und der 10. Karmapa war damit beschäftigt, die Kachuni zu retten vor diesen Übergriffen. Hat er auch geschafft. Aber der 5. Dalai Lama starb halt und dann der 6. Dalai Lama, der hat Rache genommen sozusagen dafür, dass der 5. so politisiert wurde. Der 6. Dalai Lama wurde gefunden als Wiedergeburt des 5. und der war jetzt schon 20 Jahre alt, ein junger Mann. Und hatte überhaupt keine Lust, Mönch zu werden. Er kam in den Potala, das hat er gemacht. Die wahnsinnigen vielen Zimmer im Potala hat er belegt mit lauter Freundinnen. Also der 1. Dalai Lama, der in Potala wohnte, wurde nicht Mönch, sondern hatte jede Menge Freundinnen, also in jedem Zimmer eine andere. Und er hat erotische Gedichte geschrieben. Ne? Zum Beispiel dieses hier. Und das, ich kann mir nur kurze Gedichte merken, aber das geht. Das ist so kurz. Wenn mein Geist so auf Erwachen ausgerichtet wäre, wie auf deinen schönen Körper, du Süße, dann wäre ich schon ein Buddha. Ja. Und das war der Typ.
Nicht ausgebildet, oder? Als sie mit 20.
Nee, der war nicht mehr, war nicht ausgebildet. Nee. Und er hat erotische Gedichte geschrieben. Also gibt es ein ganzes Buch drüber, das ist, gehört heute auch zur Weltliteratur, aber der tibetischen Regierung war es peinlich. Der 6. Dalai Lama, kein Mönch. Und lauter Mädchen im Potala, ja. Und ich meine, er war 20, der wird keine 80-jährigen Frauen und 60-jährigen Frauen eingeladen haben in den Potala. Und da wird es nicht abends ruhig zugegangen sein, ja. Da wird ordentlich Party gewesen sein. Man hat ihn weggebracht. Und man weiß nicht, was dann aus ihm wurde. Viele Jahre später wurde dann der 7. Dalai Lama feierlich intronisiert. Also, so ging die Geschichte zu Ende. Der 10. Karmapa hat also die Linie gerettet vor den Übergriffen des 5. Und dann könnte man jetzt, aber das will ich uns ersparen, den 11., 12., 13., 14. Karmapa, da müssten wir jetzt in Details der tibetischen Geschichte einsteigen. Da ist aber jetzt nicht viel Weltbewegendes passiert und im Wesentlichen war das, was uns als Katschu-Linie auszeichnet, auch bis dahin alles sozusagen in trockenen Tüchern. Interessant wird wieder der 15. Karmapa, Katyab Dorje, 1871 bis 1922, weil der war kein Mönch. Der hatte eine Frau und Kinder. Und der hat uns auch eine Meditation hinterlassen, ein Guru-Yoga. Ja, wir hätten nachher vielleicht Zeit, beide zu machen, aber der hat uns tatsächlich die berühmte Meditation auf den 15. Karmapa hinterlassen. Vielleicht beschreibe ich sie und dann nachher machen wir aber die auf den 16. Karmapa. Und der 15. Karmapa hat sehr unterstützt, so diese Bewegung in Tibet, Rime-Bewegung nannte die sich, wo man aus den Klöstern das verteilte buddhistische Wissen zusammengetragen hat. Jangdung Kontrol Rinpoche hat da, also der Erste, hat da riesig Anteil dran gehabt, dass man das über die Klöster verteilte Detailwissen in Enzyklopädien zusammengefasst hat und dann das wieder verteilt hat, dass in jedem Kloster sozusagen eine Gesamtausgabe des buddhistischen Wissens vorhanden war und dass es nicht verteilt war. Ne? Das hat die Rime-Bewegung gemacht, da war er auch mit dran beteiligt. Die Meditation auf den 15. Karmapa Kap Dorje ist so, dass man sich da auch selber als eine rote Dakini vorstellt, also ein weibliches Wesen, das aus einer dünnen Schicht von rotem Licht besteht. Drumherum ist offene Weite und man steht da mit Schädelschale und Haumesser in tanzender Position. Und der ganze Segen der Buddhas verdichtet sich über dem eigenen Kopf in der Form des 15. Karmapa. Im eigenen Herzen hat man dann eine Lotusblüte, eine Mondscheibe, die Lotusblüte ist offen und man lädt den Karmapa ein, da Platz zu nehmen. Und er kommt dann runter und tanzt so durch Kopf, durch Hals und setzt sich dann auf Herzenshöhe auf diese Mondscheibe mit der Lotusblüte, dann geht die Lotusblüte zu und dann fängt Karmapa an zu leuchten. Und dann so, dass die Lotusblüte rot glüht und dann weiß. Und dann geht dieses Licht durch den ganzen Körper und dann geht es unter die Haut und dann strahlt es mit einem Mal in den ganzen Raum. Und dann verweilt man eine Weile so in diesem Strahlen. Ja, und wenn man dann aufhören will mit der Meditation, da kommt das Licht zurück. Und dann löst sich diese rote Lichthaut auf. Und dann geht alles weg, bis sich wieder ein Raum auflöst. Und dann steht man wieder mit der roten Lichthaut und mit dem Karmapa im Herzen. Und dann sitzt er da und hat rechts eine Partnerin und links eine Partnerin und spielt mit Sonne und Mond. So, und so geht man dann weiter. Das ist die Meditation auf den 15. Karmapa. Und dass der kein Mönch war, sondern verheiratet war, war eine Herausforderung für das Establishment in Tibet. Das ist eben konservativ wie überall. Aber es spielt keine Rolle, ob ein Karmapa ein Mönch ist oder nicht. Es braucht halt auch eine Übertragung für die Mönchsgelübde und wenn jemand anders die Übertragung dafür hält, dass es dann immer weitergeht von der Lehrer auf die Schülergeneration, das muss nicht der Karmapa machen. Und dann kommt der berühmte 16. Karmapa. Geboren 1924, gestorben 1981 und der ist wieder riesig wichtig für die Geschichte der Katschi-Linie. Da ging es wieder darum, die Katschu-Linie zu retten, aber diesmal nicht vor den Mongolen und dem Dalai Lama, sondern diesmal ging es darum, die Katschu-Linie zu retten vor den Chinesen, die ab 1956 angefangen haben, in Tibet einzudringen und 1959 dann diesen riesen Überfall gemacht haben, wo auch der Dalai Lama fliehen musste. Und der 16. Karmapa hatte vorbereitet, dass die Katschu-Linie mit allen wichtigen Texten, mit allen wichtigen Reliquien, mit allen wichtigen Lehrern rechtzeitig fliehen kann. Und er ist rechtzeitig los. Sie sind über die Berge, sind erst nach Bhutan, dann nach Sikkim und nach Indien und haben überall dort Klöster gegründet und so Refugee Centers, also Flüchtlingscamps. Und tatsächlich, also es sind natürlich Klöster in Tibet geblieben, die konnte man ja nicht mitnehmen. Es sind auch Lehrer dort geblieben, es sind auch Texte dort geblieben. Aber alles Wichtige konnte der 16. Karmapa aus Tibet retten. Und er hatte enge Beziehungen zum bhutanesischen König, er war Lehrer des bhutanesischen Königs. Und er hat es geschafft, mit der indischen Regierung gute Beziehungen aufzubauen. Die indische Regierung hat den Kachis dort überall Land angeboten. Und an zwei wichtigen Stellen, nämlich in Rumtek in Sikkim, das stand unter indischer Verwaltung, war damals noch ein eigenes buddhistisches Königreich, aber unter indischer Verwaltung. In Rumtek in Sikkim hat Karmapa ein Stück Land bekommen, um dort sozusagen das Exilkloster der Kachis aufzubauen. Das hat er auch gemacht. Und ein anderes Stück Land hat er in New Delhi bekommen. Und da hat er extra nachgefragt, weil er wollte, dass die Kachis einen Sitz in New Delhi haben, wo die Chinesen niemals hinkommen würden. Ja, da hat er ein Stück Land bekommen. Und dann hat er gesagt, und dieses Stück Land nutzen wir einerseits also als Reservesitz für die Karmapas und zum anderen für ein Institut, wo die Westler studieren können. Ja, weil so ab 1968 hatte Karmapa mehrere Schüler aus dem Westen. Die sind nach Rumtek gekommen und unter anderem eben, wir sprachen von Lama Ole, also Hanna und Ole Nidal, die sind damals so als Hippies auf Drogensuche zufällig an buddhistische Lehrer geraten und fanden, dass es einem da besser geht als bei den Drogen und sind dann 5 Jahre bei Karmapa gewesen. Aber auch verschiedene andere sind damals beim 16. Karmapa gewesen. Und er hat gewusst, diese Prophezeiung von Guru Rinpoche aus dem 6. Jahrhundert, wenn der eiserne Vogel fliegt und der Feuerochse auf Rädern fährt, dann kommt die Lehre Buddhas in das Land des weißen Mannes. Und da war es jetzt Zeit dafür. Und Karmapa ist selber zwei-, dreimal in den Westen gereist, in den 70ern und dann nochmal 81, als er dann in Chicago gestorben ist. Und er hat einmal westliche Schüler gehabt und dann hat er wichtige Leute in den Westen geschickt, um dort das Buddha-Dharma anzupflanzen. Ne, hier sind ein paar Bilder vom 16. Karmapa. Links oben noch jung und dann unten in der Blüte seiner Jahre. Das rechts oben ist der Lehrer, der ihn entdeckt hat.
Wieder gefunden hatte.
Und er hat Europa und die USA bereist, hat selber Zentren gegründet, hat dann Lehrer geschickt. Und die wichtigsten Lehrer habe ich hier mal so auf einem Bild zusammengefasst. Ein wichtiger, oder für uns der wichtigste, ist natürlich hier Gendun Rinpoche. Das ist ein großer Mahamudra-Meister, der 30 Jahre in tibetischen Höhlen gesessen hat, Verwirklichung erlangt hat, gar nicht wusste, dass es Europa gibt und von Karmapa in den Westen geschickt wurde. Und der hat dann in Südfrankreich Land geschenkt bekommen, also Karmapa hatte dort Land geschenkt bekommen von einem Industriellen. Ein riesiges Gebiet, wo dieser Industrielle allen tibetischen Traditionen Quadratkilometer an Land geschenkt hat. Heute nennt man die Gegend Klein-Tibet, das ist an der Dordogne. Da haben die Kachis ihr europäisches Hauptzentrum, wo eben Lama Gendun Rinpoche gelebt und gelehrt hat. Da haben die Nimas ein großes Zentrum, da haben sie jetzt 108 Stupas gebaut, mitten in die Landschaft da. Da haben die Sakyas ein Zentrum und die Geluksan glaube ich auch. Das, in der Dordogne, Saint-Vézère-sur-Saône, das ist da nicht weit von diesen Höhlen von Lascaux, da diese Gegend ist es. Lama Gendun Rinpoche wurde also in den Westen geschickt und er hat die Strategie gefahren, er nimmt Tibet mit. Und er hat sozusagen dieses Zentrum da, Dakpo Katscheling, als Klein Tibet betrieben. Seine Schüler mussten Tibetisch lernen und mussten das Gleiche lernen, was tibetische Mönche in tibetischen Klöstern lernen. Er hat auch weibliche Schüler gehabt und die mussten das Gleiche lernen, was tibetische Nonnen in tibetischen Klöstern lernen. Und dann hat man auch zwei Klöster gegründet, eins für Frauen in Losedar und eins für Männer in Kwasé. Und das gibt es alles bis heute. Und er hat super tolle Leute ausgebildet, wie den Lama Tilman, der jetzt oben in Schwarzwald das Retreatzentrum betreibt. Also wenn man sozusagen die Qualität von Gendin Rinpoche erleben will, dann setzt man sich ins Auto, fährt eine Stunde auf 1000 Meter hoch, Reitenbuch, Lenzkirch, und geht da in ein Retreatzentrum, wo, wenn Lama Gendin heute leben würde, würde er so lehren wie Thich Nhat Hanh. Ja. Aber er war halt in den 70er, 80er, 90er Jahren und hat da noch ein Stück weit traditionell gelehrt und hat eben auch sozusagen ein Tibet um sich herum geschaffen. Das war seine Strategie. Der war wirklich groß. Andere große Lehrer, hier habe ich Lopen Tsetsho Rinpoche, das war auch ein Lehrer im bhutanesischen Könighaus und so einer, der wirklich die materielle Welt nur als eine von vielen Möglichkeiten genutzt hat. Wenn es nötig war, dann hat er mal was gemacht, was eben materiell nicht möglich war. Mal irgendwie durchsichtig werden oder irgendwas, wenn irgendwelche komischen Grenzkontrollen waren oder so. Also der konnte sehr besondere Dinge. Kalo Rinpoche auch, der ist Ende der 80er gestorben. War einer der ersten tibetischen Lehrer, die hinter den Eisernen Vorhang sind, den haben sie da reingeschmuggelt. Der war also noch bevor der Kommunismus zusammenbrach in Polen und in Russland unterwegs und hat dort Buddha-Dharma gelehrt. Und es gibt heute sozusagen entlang der transsibirischen Eisenbahn einen Streifen von Buddhismus, so 50 Kilometer nördlich und südlich der Haltestation, wo man so in einer Stunde Autofahrt noch hinkommt, gibt es buddhistische Zentren entlang dieser transsibirischen Route. Und da war er einer der ersten, wo da damals mit dem Lama Ole unterwegs war. Lama Gendin haben wir hier, Shamapa haben wir hier. Shamapa ist einer der Linienhalter, der auch immer wieder gekommen ist, sich mit dem Karmapa oft abgewechselt hat. Und der hat sein Hauptzentrum in Europa hier in Rentschen-Ulm, das ist so 80 Kilometer nördlich von hier. Und dort ist er 2014 gestorben. Lopen Tsetsho lebt. Also von denen hier auf dem Bild lebt gar niemand mehr. Doch, der Sidhupada. Das sind also die Lehrer, die er in den Westen geschickt hat. Und dann habe ich hier noch den Shugyang Trungpa, von dem die Rede war, der das, die Shambhala-Gruppen gegründet hat. Das war ein Tibeter, der hat es anders gemacht als der Gendin Rinpoche. Shugyang Trungpa hat versucht, sich an den Westen anzupassen. Also er hat nicht versucht, die Schüler an sich anzupassen, sondern sich an den Westen anzupassen. Und das ist in meinen Augen ein richtiger und gewagter Versuch gewesen, aber nur zum Teil gelungen. Bei den Schülern hat es dann ein bisschen ausgetickt. So. Die haben dann sehr komische Formen entwickelt. Und ganz unten Hanna und Ole Nidal, die sozusagen Masse an buddhistischen Zentren gegründet haben. Allein in Deutschland sind an die 150 buddhistische Zentren, die auf die Beine zurückgehen.
Ja. Man läuft oben zeitlich mit denen zusammen?
Wir sind mit denen zusammen im Sinne von wir sind Katschüs, ja. Aber die grenzen sich ein bisschen ab, weil sie nur mit Lama Ole arbeiten. Und kleines Beispiel, jetzt kommt Karmapa nach Grenoble. Ne? Das ist von hier 5 Stunden Autofahrt. Ne? Da fahren sie aber nicht hin, weil sie fahren nur dahin, wenn Karmapa in ein Diamantwegszentrum kommt. Und er fährt nach Spanien, da ist ein Diamantwegszentrum in Camargen, oben da bei Malaga in den Bergen. Da fahren sie dann alle hin, da kommen sie dann mit 4.000 oder 6.000 oder 8.000. Ne? Und in Grenoble sind jetzt 2.000. Ich meine, mir ist es recht, dann habe ich Karmapa nicht hinter 8.000 Leuten sitzen, sondern hinter 2.000 Leuten sitzen. Ne? Aber die grenzen sich da selber ein bisschen ab. Ne? Sie sehen das für sinnvoll und machen das so. Ne? Aber wir arbeiten zusammen. Es gibt, die bauen Stupas. Und wenn es darum geht, wie man die Stupas macht und füllt, da brauchen sie die Hilfe der ganzen Katschi-Linie. Da kommen unsere Lamas auch. Jetzt in Griechenland zum Beispiel, da haben sie jetzt den Kalatschaka-Stupa seit einigen Jahren stehen. Da kommen jetzt 7 weitere dazu. Und da sind unsere Dagpo-Lamas da und helfen damit. Oder als Shamapa starb 2014, da war ein Riesen-Dharma. Da kamen Buddhisten aus aller Welt, um ihn da sozusagen, um das da, also Abschiedsfeier und so weiter zu machen. Und wenn da plötzlich 2.000, 3.000 Buddhisten kommen, dann braucht man viele helfende Hände und dann sind die ganzen Ole-Schüler hier aus der Gegend, waren auch da und haben mitgeholfen. Also Das ist nicht, dass man da gegeneinander arbeitet oder sich da völlig abspaltet. Ne? Aber sie haben ihr Zentrum und sie machen ihre, ich sag mal, ihren Stil, Katschis zu sein. Und wir haben das Zentrum, wo wir sozusagen größeres Spektrum bedienen. Größeres Spektrum an Mentalitäten von Schülern und ein größeres Spektrum an Methoden und ein größeres Spektrum an Lehrern vor allem. Aber was man sagen muss, da gibt es so den Witz, als Karmapa mit Lama Gendun und Lama Ole gesprochen hat über Lehren in Europa, hat er dem Lama Ole gesagt, mach du mal das ganze Gebiet östlich des Rheins und Lama Gendun kümmert sich um das Gebiet westlich des Rheins. Ne? Und dann hat Lama Ole angefangen, östlich des Rheins natürlich Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich, dann ging es Polen, dann ging es eben durch Russland, wie gesagt, Vladivostok und dann über den großen, ganz, ganz großen Teich rüber, Südamerika, Nordamerika. Also, muss man echt sagen, es gibt fast kein modernes, in Anführungsstrichen westliches Land, wo es keine Zentren von Lama Ole gibt. Ne? Und dann sind sie nochmal über den Teich und bis Spanien gekommen und an der spanischen Grenze haben sie aufgehört, weil da wäre es nicht mehr östlich des Rheins. Spanisch-französische Grenze war der Schluss. Also da sind sozusagen die letzten Zentren von Lama Ole da an der spanisch-französischen Grenze und da fängt dann das Gebiet an, westlich des Rheins. Also an die 1000, nee, stimmt nicht. Wir haben insgesamt 1000 Stellen rund um die Welt, die Katschi-Stellen sind, also die ganzen Klöster in Tibet, die in Nepal, die Zentren und davon sind um die 600 Lama Ole-Zentren. Das ist echt, das heißt zwar nicht, dass die kopfzahlmäßig so in dem Verhältnis wären, weil die Klöster in Tibet und die Klöster in Nepal und in Indien, da sind dann gleich immer ein paar hundert Leute da. Und wenn wir hier von einem Zentrum im Westen sprechen, hier das Freiburger hat wie wir ungefähr so 80 bis 100 Leute und andere Zentren, also die haben Gruppen in Wald zu Tingen oder so, da sind es dann vielleicht 15 oder 20. Ne? Ja, das sind die. Und der 16. Karmapa starb 1981 in Chicago und er hatte diesmal was anders gemacht. Er hat keinen Brief hinterlassen, sondern er hat 16 Vertrauensleute benannt, die seine Wiedergeburt anerkennen sollten, auf eine rechtliche Weise. Weil wie soll man eine Wiedergeburt rechtlich einführen? Ja, das ist schwierig. Er hat gesagt, ich werde dann schon sagen, dass ich es bin und ihr 16 bestätigt es dann. Ja? Man wird mich finden und ihr werdet sagen, dass ich es bin. Und das nennt sich dann Karmapa Trust. Und die 16 Vertrauensleute hat er bestimmt und damit war sozusagen eine für das moderne Indien fassbare Nachfolgeregelung, weil also da gab es eben den 16. Karmapa und wenn der stirbt, dann führen die 16 die Geschäfte, bis sie sich auf einen neuen Karmapa geeinigt haben. Und für das indische Rechtssystem ist jetzt egal, ob es eine Wiedergeburt ist oder nicht, sondern die bestimmen dann den Nachfolger. So kann man das machen, so hat er es gemacht. Er starb dann und 1991 wunderte man sich, wo bleibt der Karmapa? Im Sommer 92 kam dann ein Lama, der heißt Taisitupa, mit einem Prophezeiungsbrief um die Ecke. Den hätte die ganze Zeit bei sich getragen, in so einem Gau, ein bisschen größer als den hier, aber das ist auch so ein Katschu-Kennzeichen, dass man so schutztragende Dinge hier in so einem Behälter versteckt. Und der hatte so einen etwas größeren Gau und da hätte er die ganze Zeit nicht reingeguckt, aber da hätte ihm der 16. Karmapa einen Prophezeiungsbrief reingelegt. Und da ist er. Und der Karmapa, von dem eben die Rede war, guckte sich diesen Brief an und erkannte weder die Handschrift vom 16. Karmapa, aber Rechtschreibfehler typisch für Taisitupa. Hat eine Kopie gemacht von dem Brief und hat gesagt, kann man das untersuchen, wie alt das Papier ist, wie alt die Tinte ist, kann man diese Handschrift graphologisch untersuchen? Und da hat Taisitupa das Brief zusammengefaltet und gesagt, nein. Und dann ist Taisitupa hin und hat dem Dalai Lama ein Fax geschickt, der war zu der Zeit auf dieser Rio-Konferenz, 92 gab es ja diesen Erdgipfel in Rio, und Taisitupa hat dem Dalai Lama ein Fax geschickt, wir haben den 17. Karmapa. Und der Dalai Lama hat zurückgefaxt, seid ihr Katschis euch einig? Und dann hat Taisitupa wieder zurückgefaxt, ja, das sind wir. Und dann hat der Dalai Lama zurückgefaxt, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat der Taisitupa dieses Fax vom Dalai Lama genommen und gesagt, der Dalai Lama hat den 17. Karmapa bestätigt und ist dann zu den ganzen Abten von den Klöstern und hat sie unterschreiben lassen, dass sie das auch anerkennen. Und Tibeter sind politisch nicht so besonders aufgeklärt. Wenn da einer kommt, ein Kalchi-Lehrer mit einem Brief vom Dalai Lama, wo er beglückwünscht, ja, herzlichen Glückwunsch zum 17. Karmapa, da gibt es dann wenige Tibeter, die da nicht unterschreiben würden. Ne? Und so hat er sich dann da Unterstützung gesammelt. Und dann ist er nach Tibet gereist und hat, und jetzt kommt eigentlich, was da tatsächlich los war, einen von der chinesischen Religionsbehörde bestimmten Jungen aufgesucht, wo die gesagt haben, das soll der 17. Karmapa sein. Und der wurde dann feierlich in Zopo, in Tibet, im alten Sitz der Karmapas intronisiert und wurde unter Aufsicht der Chinesen ausgebildet. Und dafür hätte der 16. Karmapa diese Flucht der Kachi-Linie aus Tibet nicht organisiert, dass er als 17. Karmapa dann unter die Kontrolle der Chinesen gerät. Deswegen war Sharmapa skeptisch und hat gesagt, ich will, dass dieser Brief untersucht wird, sonst glaube ich nichts. Bis Taisitupa nicht wusste, dass Sharmapa zu der Zeit Hinweise hatte auf ein Kind in Lhasa, das allen Leuten erzählte, ich bin der Karmapa, der als Vierjähriger philosophische Texte auswendig aufgesagt hat und der zwei Nyingma-Lehrer als Eltern hatte, also Mipham Rinpoche und seine Frau. Und die haben dann später erzählt, sie mussten ihn schlagen, damit er nicht dauernd sagt, er ist der Karmapa, damit die chinesischen Behörden nicht auf ihn aufmerksam werden. Und Sharmapa konnte nicht nach Tibet reisen, weil der wäre sofort selber von den Chinesen geschnappt worden. Aber er hat dann Vertrauensleute des 16. Karmapa nach Tibet reisen lassen. Die sind nach Lhasa, die sind zu diesem Haus. Die kamen in das Haus von Vipan Rinpoche und der 17. Karmapa kletterte ihn auf den Schoß und sagte, schön, dass ihr mich abholen kommt. Ja. Und das ist Trinle Thai-Deutsche, der 17. Karmapa. Der 16. Karmapa hatte eben keinen Brief geschrieben, sondern diese 16 Leute bestimmt und gesagt, ihr werdet mich finden, ich werde sagen, dass ich es bin. Ja, und dieser andere Junge, Origen Trinle, der wirkte nicht so überzeugend, wie er sollte. Das war einfach ein Bauernjunge. Und er berichtet später selber über diese Zeit, ich wusste gar nicht, was Karmapa ist. Also das hat er sogar eine die Zeit. Ja, da gibt es ein riesen Interview über eine ganze Seite in der Zeit. Da sagt er, meine Familie und ich, wir hatten keine Ahnung, was Karmapa ist. Und als dann die Leute kamen in diesem Jeep und gesagt haben, ich wäre der Karmapa, habe ich gedacht, oh, da kriege ich bestimmt viel Spielzeug. Und dann hat man mich da auf diesen Thron gesetzt. Man nennt mich Karmapa. Und ja, das ist gut, da kann ich mehr Leuten nützen, als wenn ich es nicht wäre. Ne? Gut, so sagt er selber. Ne? Naja, und jetzt hat aber Sharmapa das Problem, dass der 17. Karmapa in einer Familie in Lhasa lebte. Wie kriegt man den da raus? Und inzwischen war in New Delhi dieses Karmapa International Buddhist Institute gebaut, was der 16. Karmapa ja gewollt hatte auf diesem Regierungsland. Das war ein Studieninstitut geworden für die Westler, nahe am Flughafen, außerhalb der Reichweite der Chinesen. Und dort hatte jetzt die Kachi-Linie ihren Sitz, weil die ganzen Taisitupa-Unterstützer haben dieses Kloster in Rumtek quasi besetzt. Und da, jetzt kommen wir zu der Schwarzen Krone, sie hatte vorhin gefragt, jetzt ist aber leider sie schon weg, jetzt kann sie die Geschichte von der Schwarzen Krone nicht hören. Diese Schwarze Krone, die der 5. Karmapa vom chinesischen Kaiser geschenkt bekommen hat, die ist in Rumtek in einer Schachtel, in einem Schrank mit einem dicken Schloss drauf, von indischen Polizisten bewacht. Und jetzt weiß man, was das wert ist, dass sie von indischen Polizisten bewacht ist. Taisitupa rühmte sich jedenfalls, wie viele Millionen dieser Rubin wert ist, der auf der Spitze der Krone sitzt. Und alle anderen fragen sich, woher weiß er das? Ja. Also das ist halt so eine Geschichte. Der 17. Karmapa saß also jetzt in Lhasa. Der Sharmapa saß in Kibi, in New Delhi. Und wie konnten sie zusammenkommen? Und dann erzählte ein Schüler von Lama Ole beim Besuch in Kibi, dem Karmapa davon, dass er mit seiner dänischen Frau einen 10-jährigen Sohn hat, der bei beiden im Pass steht. Und dann sagte Shamapa, das ist es. Ihr fahrt mit eurem Sohn zusammen nach Hongkong, die Familie und dann reist ihr nach China ein als Touristen und ihr reist getrennt wieder aus und jeder bringt einen Sohn mit. Ja. Tatsächlich sah dieser 10-jährige Sohn von Pedro, so heißt der Schüler von Lama Ole, auch dem damaligen Karmapa noch ähnlich. Und dann haben sie es so gemacht. Sie sind gemeinsam über Hongkong nach China eingereist und getrennt zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Grenzübergängen wieder raus. Pedro ist dann zuerst mit Karmapa raus. Das ging problemlos. Und dann haben sie ihn in New Delhi versteckt. Und dann ist die Frau von Pedro, Dorit heißt sie, die Dänin, Pedro ist Spanier, sie ist dann ein paar Tage später mit ihrem leibhaftigen Sohn über eine andere Grenzstelle raus und wurde bei der Grenze aufgehalten. Die fanden in ihren Listen, oh, ihr Sohn ist doch schon ausgereist. Nö, hier steht er doch. Ja, hier steht er, ist ausgereist. Das kann nicht sein, da ist er doch. Und dann kamen sie unter Arrest und dann wurde ein Gentest gemacht und dann war klar, es ist hier so. Und dann haben die Chinesen gedacht, ja, ist halt irgendwas scheiße gelaufen und haben sie dann ausreisen lassen. Aber so lange haben sie halt den Karmapa in Delhi versteckt. Und dann im Februar 1994 wurde er dann zum ersten Mal sichtbar und das war eine witzige Situation. Da sind wir morgens geweckt worden. Ich war da Student am Kiwi zu der Zeit und wurden dann in aller Frühe zickzack durch Delhi, damit die Chinesen nicht hinterherkommen, die haben ja überall ihre Agenten, zu einem Park gefahren und dann saß der 11-jährige Trinlitai-Deutsche auf einem Campingstuhl, so einem Klappstuhl, ja. Und dann waren 200 Mönche vor ihm, die so sich Segen geholt haben. Und wir Westler, wir hatten ein paar Tage vorher Hinweise gekriegt, Karmapa ist in Sicherheit und wir werden ihn bald sehen und wir sollen uns darauf vorbereiten. Und wir haben alle Spielzeug gekauft, weil wir gedacht haben, 11-jähriger Junge interessiert sich für Spielzeug, also Ferngläser und alles mögliche, Fernsteuerautos und bist du halt 11-jährige Jungs interessiert. Und dann standen wir dann auch in der Reihe und die Mönche kriegten Segen, dann kamen wir dran. Und es war interessant, dieser Junge hat wirklich sich auf den Segen konzentriert und war auf die Leute konzentriert. Und das Spielzeug, da hat er sich artig bedankt, aber hat es nicht weiter beachtet. Das war, also rechts und links standen dann da seine Attendants und haben das dann so aufgehäuft da. Und er hat dem nicht weiter Bedeutung, sondern war wirklich für die Leute da. Und das mit 11, also das fand ich beeindruckend. Und zwei Wochen später war dann seine offizielle Vorstellung in diesem Institut in New Delhi und da kam dann der Buddhistenbomber aus Deutschland, haben die Ole-Schüler haben einen Jumbojet gemietet und sind da geschlossen angereist, um dabei zu sein und haben sich auch darauf vorbereitet, dass es chinesische Übergriffe gibt und dann ist was Lustiges passiert, es zeigt, wie Karmapa arbeitet. Ich habe gedacht, wenn 400 Westler kommen, die kriegen hier alle Durchfall. Ich muss dringend eine Sanitätsstation einrichten. Ich war ja gelernter Krankenpfleger und Rettungssanitäter und ich habe gesagt, ich mache hier eine Erste-Hilfe-Station. Die kriegen alle Durchfall. Und dann bin ich in die Apotheke gegangen und habe Verbandsmaterial gekauft. Das braucht man auch, wenn man Durchfall kriegt. Ne? Und Schmerzmittel und so ein Zeug. Also dann habe ich tatsächlich eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet und habe die ganze Zeit gedacht, ich mache das, wenn die Leute Durchfall kriegen. Ne? Und was tatsächlich war, es war eine Erste-Hilfe-Station, falls es Schlägerei gibt. Aber ich habe da nicht dran, also ich habe das nicht realisiert, was ich da tue. Aber die Ole-Schüler haben sehr wohl sich darauf vorbereitet, haben so ein paar Absprachen gemacht. Und dann war diese in dieser großen Ruderhalle, im Kibi, die offizielle Vorstellung des 17. Karmapa. Und das ist so eine Zeremonie von ungefähr einer Stunde. Und gegen Ende wurde es dann draußen plötzlich laut. Dann hatte Taisitupa mit den Chinesen gemeinsam 4 Busse voller Mönche hingekarrt aus den Urgin Trinle treuen Klöstern. Und die haben dann das Kibi umringt. Und die beiden Soldaten, die rechts und links von Karmapa standen, um ihn zu beschützen, waren plötzlich weg. Und draußen knallt es. Da fingen die an, das Kiwi von allen Seiten anzugreifen, schmissen Steine auf die Scheiben, verprügelten die Leute, die sie da gefunden haben und so. Und dann sind die Ole-Schüler raus und haben sich zwischen die Mönche geschmissen, damit es nicht Fernsehbilder gibt von sich gegenseitig verprügelnden Mönchen und so. Und auch die Steinewerfer da gebändigt und haben dann so einen Ring gemacht. Und Karmapa, es wurde draußen laut, es flogen Steine, es schrien Leute, die Scheiben splitterten und er saß da. So, ein 11-jähriger Junge, ne? Und die Soldaten weg, die ihn schützen wollten, und drin Unruhe im Saal, da, ne? Und er saß da und war ruhig, ne? Und schien also irgendwas gerade für die Situation Sinnvolles zu meditieren, ne? Und so nach einer Stunde war draußen das Getümmel vorbei und wir hatten so 20 Verletzte und die haben wir versorgt und abtransportiert und dann kam die Polizei, als dann das Getümmel vorbei war. Aber es war gut, dass sie kam, weil die haben die Leute festgesetzt, haben ihre Personalien aufgenommen und damit war klar, wer hat da einfach Mist gebaut. Ne? Und es fiel alles auf Thaisitupa zurück und der wurde von der indischen Regierung ausgewiesen und kriegte 5 Jahre Verbot, nach Indien einzureisen, weil sie ihn für einen chinesischen Agenten gehalten haben. Und seitdem hat Karmapa seinen Sitz im Karmapa International Buddhist Institute in New Delhi und seitdem ist er wieder als unser Linienhalter da. Und eins ist interessant, der 16. Karmapa war so ein kraftvoller Witzbold. Also der hat so aus dieser Mahamudra-Sicht keinen Witz ausgelassen. So, ne? Also irgendwie war fröhlich. Und er hat damals gesagt, als der Lama Oli ihn mal gefragt hat, wenn du jetzt schon so kraftvoll bist, wie wirst du erst als 17. Karmapa sein? Da hat er gesagt, die Zeiten werden sehr neurotisch sein und deswegen der 17. Karmapa wird ganz sanft sein, weil man nichts anderes tun kann. Ja, also wenn man heute einen Witz macht, ist irgendwer immer beleidigt. Ja, das, und das, tatsächlich ist der 17. Karmapa sehr, sehr fein in der Art der Lehrdarlegung, aber sehr tiefgründig. Aber nicht so, dass er irgendwelche Witze reißt oder so. Er macht mal so ein Witzchen so über so die Situation oder so, aber er macht nicht irgendwie Witze, über die sich irgendjemand aufregen könnte. Ne? Und da war der 16. noch anders. Das konnte man in der Zeit machen, da waren die Zeiten noch nicht so neurotisch. Und der 17. Karmapa war 2008 hier. Der kommt alle 2-3 Jahre nach Europa, macht Tournee und 2008 war er hier im Zentrum, weil da ging es dem Zentrum sehr schlecht und die Leute, die hier damals das Zentrum gemacht haben, wollten das Haus aufgeben. Riesig Schulden drauf und so viel Arbeit und das Zentrum wurde nicht gut geleitet und dann waren keine Buddhisten hier am Wohnen, sondern dann hat man die Zimmer an Psychiatriepatienten vermietet, weil niemand anders hier wohnen wollte. Und die kamen dann hier und klauten so eine große Buddha-Statue und haben die dann auf dem Flohmarkt vertickt und so Sachen. Also es war richtig schwierig. Und dann haben die Leute gesagt, wir geben das Haus auf. Und dann kam ein paar oben in Schwarzwald, hat gelehrt und dann sind sie hoch zu ihm gefahren und haben gesagt, also gib deinen Segen, wir wollen woanders hin. Da hat er gesagt, das gucke ich mir an. Und dann ist er hier runtergekommen, das war im Sommer 2008, hat sich das Haus angeguckt und hat gesagt, bitte bleibt, versucht's und ich stelle euch einen Lama zur Seite, der euch hilft. Und das war dann Lama Thilma. Und dann kamen die Möhra-Lama, also die Dagpo-Lamas aus Möhra, aus unserem deutschen Hauptzentrum in Thüringen, haben hier lauter segenstragende Dinge im Garten, im Boden vergraben, haben diesen Mani-Stein da aufgesetzt, haben ganz oft hier unterrichtet, Segen hier reingebracht. Und Karmapa hat auch den Namen vom Zentrum neu gegeben, nämlich Haus der freudigen Ausdauer. Ja. Und 2012 war auch nochmal in der Nähe in Offenburg, da in Rentschen-Ulm. Und 2014 waren wir bei Karmapa. Hier haben wir eine Sangha-Reise gemacht und das ist das Foto unserer Gruppe bei Karmapa in Kibi. Da sind wir bei Bero Khyentse Rinpoche, kriegen eine Mahamudra-Übertragung. Und hier sitzen wir mit dem damaligen Cheflehrer von Kibi, mit Kenpo Mirti, auf den Treppen. Und da hat er mit uns Mahamudra-Teachings gemacht. Und wir wollten jetzt im Winter mit Lama Irene wieder ins Kibi reisen zu Karmapa. Und wir werden das auch machen, aber diesmal bin ich nicht dabei und einige andere auch nicht, die noch mit wollten, weil da ist jetzt wahnsinnig viel dazwischen gekommen, in meiner Familie ein Sterbefall und so. Wir werden nächstes Jahr Weihnachten reisen, dieses Jahr Weihnachten werde ich bei der Familie gebraucht. Aber hier, das ist so unser Sangha bei Kamera, das kann man mal noch umgeben. Ja. Und der kommt aber jetzt nach Grenoble. Wer noch mitfahren will, also die haben eine Halle für 4.000 gemietet und 2.000 haben sich angemeldet. Also da ist noch viel Platz. Er gibt dort Teachings und er gibt Einweihungen. Zum Beispiel, wenn er Teachings gibt, da gibt es so... Also er geht da sehr in die Tiefe, aber auf eine unerwartete Weise. Wenn man zum Beispiel erklärt über diese Mandala-Opferungen, wenn man im Nöngdro an diese dritte der grundlegenden Übungen, da verschenkt man ganze Universen 100.000 Mal. Und man macht es symbolisch, man hat da so eine Scheibe, haben wir irgendwo eine Mandala-Scheibe da drin? Guck mal, ob da irgendwo eine Mandala-Scheibe ist. Keine. Nee, okay. Dann mache ich es hier mit. Ist ein bisschen groß, aber okay, das ist dann ungefähr die halbe Größe. Und darauf wird dann ein Universum aufgebaut mit so Reishäufchen. Und bevor man das macht, reinigt man die symbolisch mit dem Nektar von Buddha Diamantgeist und geht so mit dem Arm drüber und spricht dieses hundertsilbige Mantra von Buddha Diamantgeist. Und da hat Karmapa dann gesagt, wenn man diese Reinigung macht, das eine ist, es hat was mit Sterben zu tun. Jeden Augenblick stirbt man, jeden Augenblick entsteht man neu. Und das Wegwischen so von all dem Alten, von dem, was sozusagen nicht rein ist, das könnten wir eigentlich jeden Augenblick. Ja? Also eigentlich jeden Augenblick sozusagen reinen Tisch machen. Und es ist so, in jedem Augenblick entsteht die Welt neu und in jedem Augenblick vergeht sie wieder. Und so mit dieser Bewegung, so alles, was nicht rein ist, vom Tisch wischen und neu anfangen. Ja. Und das Neuanfangen, man schenkt sich dem Lehrer. Nicht im Sinne von, dass man sich unterwirft und jetzt Eigentum oder Sklave wird oder so, aber im Sinne von, nehme alles, was ich bin, was ich habe, nehme ich so an mit all dem Schwierigen und Schrägen und dann arbeiten wir, dass sich das auflöst, was schwierig ist. Ja? Und was schwierig ist, ist nur in der jetzigen Perspektive schwierig. Alles, was wir erleben, sind Ausdrücke von der Natur des Geistes, sind Ausdrücke der Qualitäten des Geistes. Was es schwierig macht, sind unsere Identifikationen damit, dass wir an irgendwas festhalten wollen, dass wir an irgendwas klammern, dass wir festhalten wollen oder wegschieben wollen. Am Ende ist das alles nicht relevant. Am Ende ist alles, was geschieht, die Weite des Geistes. Und das heißt, wenn man sich dann sozusagen ganz dem Lehrer schenkt, dass man anerkennt, dass alles, was erlebt wird, an sich rein ist. Und wenn man das so herschenkt, dann hat man die Chance, mit dem Lehrer gemeinsam daran zu arbeiten, weil man auch nichts versteckt, weil man nichts zurückhält, weil man nicht sich auf hinter irgendeine Linie, eine Mauer oder einen Graben oder was zurückzieht. Das ist nur so ein Detail. Das hat er so in 4-5 Sätzen nur gebracht. Aber das ist so die Qualität von Belehrungen eines Karmapa. Das ist schon highest class teaching. Also das kann man live erleben. Man kann auch die Qualität von Karmapa live erleben. Er wird nicht nur Teaching geben, er wird Einweihung geben. Das heißt, er überträgt diese Erfahrung von den Buddha-Qualitäten direkt an die Schüler. Und man erlebt es. Also das ist, das, ja. Was ist eigentlich aus dem Urgen Trinle geworden, den die Chinesen zum Karmapa ernannt hatten? Dem ist es in Tibet tatsächlich zu langweilig geworden. Am 01.01.2000 hatte Karmapa, also Thai-Deutsche, seinen ersten Auftritt im Westen. Er hat am 01.01.2000 4.000 westliche Schüler in der Philipshalle in Düsseldorf empfangen und eine Einweihung gegeben, eine Karmapakshi-Einweihung. Und am 2. Januar auch noch eine Einweihung. Und das war das erste Mal, dass er im Westen war. So als so Jugendliche eigentlich. Und trotzdem eine Riesenpower. Also dieses Kraftfeld von einem Buddha mit 4.000 Schülern zu teilen und das mit gerade mal 15 Jahren oder was er da alt war, das ist eine Leistung. Und dieser Urgen Trinle tauchte in den ersten Januartagen am Flughafen in New Delhi auf, setzte sich in ein Taxi und fuhr nach Dharamsala zum Dalai Lama, der ihm ja das Glückwunschfax sozusagen unterlegt hatte. Und in den Medien kam dann die Geschichte, Urgen Trinle musste aus Tibet fliehen, mit nackten Füßen durch die eisigen Berge. Und man fragt sich, wieso ist er dann in New Delhi am Flughafen aufgetaucht? Also der direkte Weg wäre gewesen über die Grenze durch Sikkim runter, an Rumtek vorbei. Und warum setzt er sich in den Taxi und fährt zum Dalai Lama? Der 16. Karmapa hatte das Kipi bestimmt als den Reservesitz der Karmapas. Und das eigentliche Zentrum ist ja Rumtek. Aber er ist weder nach Rumtek noch zum Kibi, sondern zum Dalai Lama gefahren. Und vorhin hatte ich ja beschrieben, wie das Verhältnis zwischen den Dalai Lamas und den Karmapas doch etwas geschichtlich belastet ist. Ja? Also die Dalai Lamas hatten mit den Karmapas nicht inniglich zu tun. Die indischen Behörden haben das mitgekriegt und haben ihn gleich unter Arrest gesetzt. Also sie haben ihn nicht in den Knast gesperrt, aber sie haben dort gesagt, er muss dort bleiben in Dharamsala. Haben seinen Aktionsradius da eingeschränkt und so ist es bis heute. Er darf ab und zu reisen und das ist dann genau definiert, wie lang und wohin. Und es scheint, dass er immer noch stark mit den Chinesen kooperiert, denn regelmäßig machen die indischen Polizisten dort Razzien und finden Mengen an chinesischem Bargeld. Ja, also es ist eine eigenartige Geschichte. Vielleicht haben sie ihn als Agenten nahe dem Dalai Lama platziert. Und es gibt immer wieder so fingierte Berichte, der Nachfolger des Dalai Lama. Es war nie die Funktion eines Karmapa, der Nachfolger des Dalai Lama zu sein, aber er ist ja auch nicht der Karmapa, aber einen Katschü, der in chinesisch unter chinesischer Kontrolle ist, als Nachfolger des Dalai Lama wäre auch nicht gut. Also, und er sitzt da jetzt in Dharamsala und versucht sozusagen nachzuahmen, so ein bisschen wie der Dalai Lama agiert, macht so weltpolitische Äußerungen, Frieden, Frieden, Frieden in der Welt und Öko, Öko, Öko in der Welt und hat eine Anhängerschaft, die auch da regelmäßig hinreist und so, die ihn auch einlädt, speziell in den USA. Auch in Deutschland hat er ein paar Anhänger, aber da kommen also nicht mal mehrere hundert zusammen, wenn er irgendwo ist. Und wenn, dann ist es extrem teuer. Die machen also Eintrittspreise von ab 100 Euro. Ja.
Mir ist ein bisschen peinlich, weil du das wahrscheinlich schon gesagt hast, ich war im Store von, ja. Wie gab es noch ganz kurz zu der Trennung zwischen Karmapa und Dalai Lama?
Der 5. Dalai Lama hatte versucht, sozusagen alle konkurrierenden Linien in Tibet unter seine Kontrolle zu bringen. Die Mongolen wollten sozusagen eine Alleinherrschaft über Tibet und haben den Dalai Lama dafür instrumentalisiert. Ja. Ja. Also, der Urgen Trinle ist jetzt in Dharamsala und hat einen eingeschränkten Aktionsradius. Also, kein Karmapa hätte sich in der Geschichte unter die Kontrolle des Dalai Lama begeben und kein Karmapa hätte nach den Erfahrungen mit den Chinesen sich unter chinesische Kontrolle begeben. Und Karmapa, Thai-Deutsche, macht, was ein Karmapa macht. Er ist der Cheflehrer unserer Linie. Er reist dahin, wo er will und er betreut seine Schüler rund um die Welt und das macht er richtig gut.
Auf jeden Fall ist der
Urgen Trinle.
Genau, auf jeden Fall der Lauscher. Wenn man nach Karmapa sucht, findet man seine Zentren zuerst im Internet und ja, auch ihn bei Vorträgen überall. Und es gibt ein Rieseninterview von ihm mit Morgan Freeman und so
Geschichten. Ja, ja, ja. Das hat damit zu tun, dass unter seinen westlichen Anhänger extrem viele Medienleute sind. Also speziell in den USA, aber auch in Deutschland. Clemens Kubi zum Beispiel, ne? Ein Filmemacher und war früher mal beim Stern oder bei Quick oder so. So ein Journalist und ist dann Filmemacher geworden. Also unter seinen Anhängern sind viele Medienleute und die haben das geschickt drauf, sozusagen ihn über die Medien zu spielen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, ein geistiger Lehrer zu sein, also da funktioniert Tai Dorje, da funktioniert Karmapa. Also das ist einfach da, der hat die Qualität. Ne? Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Zentren sind es, also Karmapa hat ein Vielfaches an Zentren rund um die Welt und in Tibet ist es tatsächlich nochmal gemischt, weil die Chinesen da ihre Hände drauf haben, die Informationen kontrollieren und so weiter. Ne? Aber hier im Westen er ist ein Medienphänomen, das stimmt, aber tatsächlich ein Medienphänomen im Sinne von Phänomen, ohne dass es eine Grundlage hätte. Ne?
Und noch eine Frage, welcher Einweihung gibt es in Grenoble? Weißt du es im Kopf?
Nee, aber kann man nachgucken.
Amitaius.
Amitaius?
Mit.
Buddha des grenzenlosen Lebens, ja, da sehe ich dich fett grinsen. Ja. Noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen, weil sonst würde ich sagen, meditieren wir auf den Kamera.
Ich habe ganz kurz eine Frage.
Ja.
Und zwar hier hinten auf dem Buchrücken steht, dass der Karmapa der Chef von der Kamakachu-Sekte ist.
Ja, das ist ein blöder Begriff. Okay. Wir nennen das Linie.
Ja.
Übertragungslinie. Ja.
Ja. Ich habe mich schon gewundert.
Ja, ja. Nee, Sekte. Ja. Noch Fragen?
Wobei man aufpassen muss bei Sekte und Kult. Im Deutschen werfen wir das häufig in einen Topf, aber eigentlich sind es zwei getrennte Begriffe. Und man muss aufpassen. Mhm.
Aber wir sagen selber nicht Sekte, wir sagen Linie. Übertragungslinie.
Ja.
Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, meditieren wir. Und wir machen das Guru-Yoga auf den. Tschüss. Das Guru-Yoga auf den 16. Karmapa, so wie er es selber eingeführt hat. Wir sitzen mit geradem Rücken und richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Nachdem der Geist zur Ruhe gekommen ist, verstehen wir ganz kurz vier grundlegende Gedanken, die unserer Praxis Richtung geben. Als erstes die kostbare Möglichkeit. Als zweites, dass diese kostbare Gelegenheit, den Geist kennenzulernen, nicht ewig bleibt. Drittes, Ursache und Wirkung, dass wir selber gestalten und bestimmen, was wir erleben. Und als viertes werden wir uns klar, dass wir wenig für andere tun können, solange wir selber verwirrt sind und leiden. Und wenn wir den Geist auf Befreiung und Erleuchtung ausrichten, dass wir da das richtige Ziel haben. Nachdem wir das alles verstanden haben, nehmen wir Zuflucht zum Nutzen aller Wesen. Wir nehmen Zuflucht zum Buddha, dem erwachten Zustand, das ist unser Ziel. Wir nehmen Zuflucht zum Dharma, den Methoden, die uns dahin führen werden. Wir nehmen Zuflucht zur Sangha, der Gemeinschaft der Praktizierenden. Und wir nehmen Zuflucht zu den Lamas, die Segen, Mittel und Schutz geben. An ihrer Spitze der Karmapa. der die Mittel seit Generationen ungebrochen überträgt. Und der jetzt in seiner 16. Form als Kraftfeld aus Energie und Licht vor uns im Raum erscheint. Er besteht aus einer dünnen Schicht von goldenem Licht, sitzt in voller Meditationsstellung. In den Händen hält er Glocke und Dorje, vor dem Herzen gekreuzt, als Ausdruck für Leerheit und Klarheit untrennbar. Er trägt die schwarze Krone, ein Kraftfeld, das tiefste Zustände von Offenheit in uns auslöst. Er ist umgeben von einem Kraftfeld aus Regenbogenlicht. Er ist keine Person, kein Mann, sondern Ausdruck der dem Geist innewohnenden Tatkraft. Und wir wünschen, als wir ihn erleben, spontan seine Qualitäten zu verwirklichen, um den Wesen nutzen zu können. Bedenken oder sagen, lieber Karmapa, reinige alle Verdunklungen aus unserem Geist. Lass das klare Licht des Geistes in uns erwachen. Wo Karmapa das hört, da lächelt er. Er schaut uns an, kennt uns und wünscht uns jedes Glück. Dann kommt er ganz dicht zu uns heran, bis er einem angenehmen Abstand im Raum direkt vor uns verweilt. Er antwortet jetzt auf unsere Bitte. Aus seiner Stirn, zwischen seinen Augenbrauen strahlt ein klares, helles Licht trifft unsere Stirn, dringt ein, füllt den ganzen Kopf aus und über Hirn und Nerven verteilt es sich über den ganzen Körper. Und wir erleben eine Änderung im Zustand unseres Körpers. Wir sind nicht mehr unser Körper, sondern wir erleben den Körper als Ausdruck von Fähigkeiten, nämlich um Liebe und Schutz zu geben. Zusammen mit dem weißen Licht schwingt eine Silbe. Wir nehmen das Licht auf, die Silbe, und spüren die Wirkung des Lichts, so gut es geht. Dann strahlt aus der Kehle Karmapas ein rotes Licht, trifft unseren Mund und Hals, füllt ihn auf. Alles eingeengt in unserer Rede, alle leidbringenden Worte lösen sich einfach auf. Unsere Rede wird ein Mittel, um Weisheit zu teilen. Zusammen mit dem roten Licht schwingt die Silbe. Wir erleben das rote Licht, die Silbe und die Wirkung, so gut es geht. Jetzt strahlt aus der Brust Karmapas, aus der Mitte seines Körpers auf Herzenshöhe, ein blaues Licht. Trifft unsere Brust, füllt sie ganz auf. Und unser geistiger Zustand verändert sich. Alles eng Identifizierte, alle Störgefühle, alles, was uns klein macht und leiden lässt, löst sich einfach. Stattdessen erleben wir den Geist als unbegrenzt weit. Und jetzt kommen alle drei Lichter gleichzeitig. Weißes in die Stirn, über den ganzen Körper. Rotes in die Kehle, Mund und Hals. Und blaues ins Herzzentrum. Und Karmapa teilt so die Ganzheit seiner Erfahrung mit uns. Die Ganzheit von Körper, Rede und Geist. Und während wir die Lichter aufnehmen, verwenden wir das Mantra. Das bedeutet Tatkraft aller Buddhas. Arbeite durch mich. Karmapacheno. 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 Jetzt löst sich die goldene Form Karmapas und die schwarze Krone in Regenbogenlicht auf. Das kommt in unsere Richtung. Und jetzt löst sich jede Form in Weite auf. Es bleibt Gewahrsein. Grenzenlos weit. In dieser Weite ist nicht nichts, sondern Geist spielt. Ständig ist irgendwo irgendwas. Alle Phänomene, die entstehen, vergehen, zeigen die Fähigkeiten des Geistes. Und sie konstituieren ein reines Land. Jedes Geräusch ist Mantra, bloß weil es geschieht. Die fühlenden Wesen entstehen als Buddhas und Bodhisattvas, ob sie es wissen oder nicht. und wir erleben unseren Körper als Ausstrahlung der Fähigkeit des Geistes, Liebe und Schutz zu geben. Wir erleben den Strom von Gedanken, Assoziationen, Gefühlen, als die Fähigkeit, auf Situationen einzugehen, Menschen Antwort zu geben. Was wir wirklich sind, ist nicht der Körper und nicht der Strom von Gedanken, sondern die Weite, in der das alles geschieht. Und auf diese Weise erleben wir Karmapas Zustand. Das gewahre, liebevolle Verbundensein mit allem, was geschieht, in jedem Augenblick. Diese Erfahrung nehmen wir mit in die Zeit nach der Meditation. Wir wollen sie nie vergessen. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nützlich werden möge für alle Wesen. Dass es hilft, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom Geist. Danke fürs Dabeisein. Ich habe gar nicht verraten, dass heute Abend die Prüfung ausgefallen ist. Heute ist ja der letzte Abend des Philosophiekurses und der Johannes ist nicht da, deswegen konnte ich keine Prüfung machen. Es schließen alle mit 1 ab.
Alle bestanden.
Alle bestanden. Alle jetzt Diplom-Buddhisten.
Kommen im September wieder.
Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und